Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Folge 4, die Opfer.
Ich bin immer noch weibsflogen. Ich habe dieses Trauma immer noch.
Eine solche Erfahrung kann man ja nicht auslöschen. Wir können ja die Zeit nicht umdrehen.
Es ging mir so sehr schlecht, dass ich fast meinen Verstand verloren habe.
Unser Gehirn lernt aus solchen Situationen.
Egal, was einer gemacht hat, kann ich irgendwann verzeihen und muss auf jemanden zugehen.
Also ich denke, kein Opfer muss oder sollte sich mit dem Täter treffen, wenn es das nicht selbst wünscht.
Mir wird man nicht unterstellen, dass ich so versöhnlich sein muss wie ein Papst, der angegriffen wurde.
Verarbeiten, verdrängen, verzeihen, vielleicht sogar versöhnen. Wie gehen die Opfer mit dem um, was ihnen widerfahren ist? Wie steckt man ein Gewaltverbrechen weg? Und was geschieht, wenn der Täter einer Gewalttat plötzlich wieder im Leben seiner Opfer auftaucht? Und das passiert häufiger, als man denkt. Wir haben schon drüber gesprochen, der Mann, der die Kölner Oberbürgermeisterin töten wollte und 4 weitere Menschen mit Messerstichen verletzte, hat sich aus dem Gefängnis gemeldet. Er möchte sich mit Henriette Reker treffen. Herzlich willkommen zur 4. Folge unserer Podcast-Reihe bei ksta.de. Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Die Kontaktaufnahme eines Täters mit Opfern gehört zum Resozialisierungsprogramm. Ein Täter soll sich mit seiner Tat beschäftigen und dazu kann ein Gespräch mit einem Opfer gehören. Das ist die Tätersicht. Doch was ist mit den Rechten und dem Schutz der Opfer? Henriette Reker zögert noch, sie will sich eigentlich nicht mit ihrem Attentäter treffen. Wir haben es in der vergangenen 3. Folge unserer Podcast-Reihe gehört. Der Täter interessiere sie nicht, hat sie gesagt. Doch das bedeutet nicht, dass ein Treffen völlig ausgeschlossen ist.
Ja, interessiert mich nicht heißt ja nicht, heißt ja weder ich lehne ihn ab, noch ich wende mich ihm zu. Er interessiert mich einfach gar nicht. Und so war das anfangs nicht. Also anfangs habe ich schon gesagt, ich will gar nichts mit ihm zu tun haben.
Was sagen die anderen Opfer? Würden sie sich mit dem Täter treffen? Wie geht es ihnen Jahre nach der Tat? Was bleibt, was vergeht und was kommt möglicherweise irgendwann wieder? Wir haben uns mit 4 der 5 Opfer des Attentats vom Oktober 2015 getroffen. Die ehemalige FDP-Ratsfrau Katja Heuer berichtet von einer besonderen Verbindung, die die Opfer zueinander haben. Da gibt es etwas, das verbindet, das jemand, der nicht dazu gehört, wohl kaum nachempfinden kann. Es gab auf Einladung der damaligen Bezirksbürgermeisterin ein Treffen aller Opfer, aber ein gemeinsames Aufarbeiten oder Verarbeiten ist daraus nicht geworden. Die Art und Weise, wie sie das Geschehene verarbeiten, ist bei den Opfern tatsächlich höchst unterschiedlich. Pascal Siemens, damals grüner Wahlhelfer und Rekers Wahlkampfmanager, heute ihr Mitarbeiter im OB-Büro, sagt, dass ihm 2 Dinge geholfen hätten. Zu erkennen, dass man nur ein Kollateralschaden war, sei sehr hilfreich für ihn gewesen. Der Anschlag habe nicht ihm, sondern Henriette Reker gegolten. Die anderen Opfer seien zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen. Außerdem habe ihm sehr geholfen, Solidarität zu erleben. Im Krankenbett sah er die Fernsehberichte auch über die Menschenkette vom Rathaus, die sich da am Abend gebildet hatte. Das habe ihn regelrecht bestärkt, auch was sein zukünftiges Engagement angegangen wäre. Er sei mit erhobenem Haupt aus dem Krankenhaus gegangen, bereit, allen Anfeindungen entgegenzutreten. Auch die anderen Opfer haben weitergemacht und wie es scheint, sind alle gut aus der Sache rausgekommen. Böse Träume haben sich verflüchtigt. Doch es gibt einen, der bis heute leidet. Einer, bei dem das Attentat bis heute schwere Folgen hat.
Das ist so wie eine Wunde in meinem Körper, in meiner Seele. Dieses Wunde, die in der Seele, die wird wahrscheinlich bis Ende meines Lebens begleiten.
Es ist tragisch. Es ist ausgerechnet ein Retter, bei dem die Folgen gravierend sind. Aus dem Retter ist ein Opfer geworden. Wir haben ihn bereits kennengelernt. Martin Bachmann heißt er, Mitglied der Kölner Grünen, in verschiedenen Arbeitskreisen ehrenamtlich aktiv. Bachmann ist ein gebürtiger Kurde. Seit den 80er Jahren lebt er in Deutschland. Er ist Taxiunternehmer. Am 17. Oktober 2015 stellte er sich dem Attentäter mutig entgegen. Er schlug mit einem Sonnensegel auf ihn ein, brachte ihn dazu, die Waffen fallen zu lassen und hielt ihn in Schach, bis der erste Polizist eintraf. Wir haben uns in der Wohnung seiner Lebensgefährtin in der Kölner Innenstadt getroffen. Mit dem, was er dann dort erzählte, war nicht zu rechnen. Bachmann wollte gar nicht so viel über seine Heldentat berichten, er wollte eher von seinem Leid und seinen Sorgen erzählen. So erinnert er sich an das Attentat.
Wir waren damals so circa 12 Personen, Frauen und Männer. Ich war zuständig für den grünen Tisch und als ich da stand, und habe ich von hinten eine Stimme gehört, eine laute, springende Stimme. Und ich sah, dass die Frau Ricke hinter mir ist auf den Boden geworfen worden, so einfach. Und danach, als ich geguckt habe, dann habe ich mir sofort gesagt, mein Gott, was ist los hier? Und sah ich einen Mann. Während dieser Zeit hatte ich dieses blutiges Messer, der auf der Hand hatte. Das habe ich gesehen. Dieses blutige Messer immer begleitet mich in jeder Zeit. Sowohl ich am, sage ich mal, vor dem Schlafen ist, während des Schlafens und nach später auch immer.
Das blutige Messer als dauerhafter Begleiter. Auch Jahre später noch. Geboren und aufgewachsen ist Martin Bachmann im kurdischen Teil des Iran. Er sagt, als Kurde sei er es gewohnt, gegen Unrecht anzukämpfen. So sei für ihn klar gewesen, dass er sich dem Attentäter entgegenstellen muss.
Während des Angriffes sind alle blitzartig geflüchtet. Nur ich war in der Mitte und habe ihn am Schach gehalten. Habe ich ihn so laut ihm gesagt, Sie dürfen sich nicht bewegen. Wenn Sie sich bewegen, dann bekommen Sie Probleme von mir. Aber heftig. Haben Sie verstanden jetzt? Danach habe ich ihn gefragt, warum einfach wollen Sie töten? Da sagt er ihm ja, Sie hat meinen Vater erlangt, verraten. Mit dieser hässlichen Stimme. Dann habe ich weiter mit ihm eigentlich nicht diskutiert. Nur habe ich so fast, ich meine, circa 12 Minuten innen angehalten, an Schach gehalten, bis die Polizei, 12 bis 15 Minuten, könnte ich mir so sagen, bis sie kamen. Ich bin nie weggelaufen. Im Gegenteil, ich habe blitzartig reagiert und andere Kolleginnen und Kollegen, Parteikolleginnen und Kollegen sind geflüchtet. Ich meine, es ist selbstverständlich für die anderen, weil sie Angst hatten, aber ich habe gar keine Angst.
Keine Angst und trotzdem bleibt das Bild von dem Mann mit dem blutigen Messer, der ihn nicht schlafen lässt. Martin Bachmann, der deutsche Kurde, hat seinen alten Nachnamen abgelegt, glaubt, dass man sich gewaltbereiten mit breiter Brust stellen muss. Egal, ob man es mit Rechtsradikalen oder mit religiösen Fundamentalisten zu tun hat.
Die Mentalität von dieses rechtsradikalen ISIS, iranischer ISIS, iranische Mullahs, die bestehen auf der Basis schlagen, töten. Aber wenn die umgekehrt bekommen, also etwas hart reagiert werden, dann bekommen Angst.
Eine recht gewagte These. Doch Bachmann ist davon überzeugt, dass sich Extremisten beeindrucken lassen, wenn man sich ihnen entgegenstellt.
Das ist meine These. Ich habe gesehen, ohne Angst hat er alle getötet, mich vielleicht sogar. Wenn man Angst hat, dann machen weiter. Solange man sich verteidigt, und zwar hart, dann ziehen zurück. Muss man auch so sein, meine ich.
Diese Bewertung hat ihm nicht dabei geholfen, dass die bösen Träume verschwinden. Als Martin Bachmann merkte, dass die Träume sogar schlimmer werden, hat er sich Hilfe gesucht. Die Unterstützung seiner Lebensgefährtin sei wichtig, aber ohne Profis ging und geht es nicht. Er war bei Psychologen und hat sich zur Therapie in Kliniken begeben.
Ich bin immer noch bei Psychologen. Ich habe dieses Trauma immer noch. Ich war 2x3 Monate in Klinikum. Wenn ich abends ins Bett gehe, nur sehe ich diese blutige Messe. Ich wusste nicht, was ich machen. Aber ich habe natürlich versucht, in verschiedenen Bereichen, bei verschiedenen Psychologen war ich, habe ich mich behandeln lassen. Und dann zuletzt, es ging mir so sehr schlecht, dass ich nicht mehr, ich habe fast meinen Verstand verloren habe, weil ich nicht schlafen konnte. Ja, und danach haben wir, wie gesagt, einmal in Klinikum in Köln und einmal in Klinikum in Düsseldorf habe ich mich behandeln lassen.
Martin Bachmann nutzt unser Gespräch über die Folgen des Attentats, um von weiteren Bedrohungen und weiteren Beeinträchtigungen zu berichten. Er fühlt sich von Rechtsradikalen verfolgt. Er glaubt, dass er beobachtet wird, dass unbekannte Täter versuchen, ihn einzuschüchtern. Vielleicht werde er sogar abgehört, um ihn anschließend bei Bekannten schlecht zu machen, erzählt er. Anders als die Polizei und das Gericht glaubt er, dass der Attentäter kein Einzelgänger war. Menschen aus dem Umfeld des Attentäters würden ihn bedrohen, weil er damals auf dem Marktplatz in Braunsfeld geholfen hat.
Das bin ich sicher, dass er organisiert war. Der war nicht Einzelgänger.
Seine Partnerin bekräftigt seine Darstellungen. Beide berichten von einem rechtsradikalen Nachbarn und dem Verdacht, dass mindestens einmal bei ihm eingebrochen worden sei.
Als er noch in Widdersdorf wohnte, da hatte er einen Nachbarn, der rechtsradikal war. Und dadurch, der hat also ständig sich präsent gezeigt, so nach dem Motto, wir sind da, pass bloß auf, dass du nichts Verkehrtes machst, sonst helfen wir dir. Und irgendwann waren sie, ohne dass an der Tür irgendetwas zu sehen war, auch in seiner Wohnung drin.
Es gab keine Einbruchsspuren, keine Beweise. Die beiden sind sich sicher, sich hier nichts ausgedacht zu haben. Die Frau berichtet auch von einem seltsamen anonymen Telefonanruf, bei dem ein Mann ihren Partner schlecht machen wollte. Sie seien nach den mutmaßlichen Einbrüchen bei der Polizei gewesen, doch Folgen habe das nicht gehabt. Bachmann sagt, er habe das Schloss seiner Tür ausgewechselt, doch irgendwann sei die Tür wieder von Fremden geöffnet worden, seine Bankunterlagen seien gestohlen worden. Ob wirklich Rechtsradikale hinter dem stecken, was Bachmann empfindet und seine Partnerin bestätigt, bleibt offen. Als überraschter Zuhörer kann man das, was unbewiesen bleibt, aber trotzdem hier mit Überzeugung vorgetragen wird, nur zur Kenntnis nehmen. Vielleicht verbindet sich die Erinnerung an das Attentat mit den Erfahrungen eines Deutschen aus Kurdistan, die sowohl von der Unterdrückung in der alten Heimat und möglicher Diskriminierung in der neuen Heimat geprägt ist. Was auch immer es ist, der Retter von Braunsfeld ist zu einem Opfer geworden. Der Mann mit dem blutigen Messer wird ihn weiter begleiten. Martin Bachmann leidet unter einem Trauma. Da gibt es keinen Zweifel. Was ist ein Trauma? Wo kommt es her? Wenn ein Mensch in eine Situation kommt, wo Leib und Leben gefährdet sind und man nicht weiß, ob und wie man aus der Situation rauskommt, eine Situation, in der man Ohnmacht empfindet, das ist eine traumatisierende Situation. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob eine wirkliche Gefahr bestand oder nicht. So erklärt es die Kölner Expertin Ulrike Schultheiß. Sie ist Chefärztin der Abteilung für psychosomatische Medizin und Psychotraumatologie in der LVR-Klinik Köln, Fachärztin für innere Medizin und Fachärztin für psychosomatische Medizin. Sie arbeitet seit 2006 mit Patienten, die traumatisiert worden sind und mit den Folgen zu kämpfen haben. Ulrike Schultheiß sagt, es sei völlig normal, dass man in den Tagen und Wochen nach so einer traumatisierenden Situation diese immer wieder erlebt, ausgelöst durch Bilder, durch Geräusche oder auch Gerüche. Das Opfer zieht sich zurück, ist gereizt, das sei alles nicht außergewöhnlich. Das Gehirn versuche, die Situation zu verarbeiten. Das ist keine Krankheit, das Gehirn arbeitet, alles völlig normal. Keiner müsse Angst haben, verrückt zu werden. Wie viele Wochen einen das Geschehene beschäftigt, hängt von individuellen Faktoren und der sozialen Unterstützung im Umfeld ab. In der Regel sollten die Beschwerden nach 3 Monaten vorbei sein. Sich auf dem Weg von Profis helfen zu lassen, ist wichtig. Das sagt auch die damals ebenfalls verletzte Ex-FDP-Ratsfrau Katja Heuer.
Mir wurde geraten, mir Hilfe zu holen. Das habe ich auch gemacht. Aber das waren vielleicht drei Sitzungen bei einer Psychotherapeutin, die auch sehr gut waren, diese Sitzungen. Und ich glaube, danach war es dann auch gut, dass ich nicht mehr Unterstützung brauchte. In dem Moment war es ganz gut. Ich fand es auch für mich sehr gut, weil mit so einer echten Erfahrung tauschen sie in der Familie aus, aber sie belasten Familie auch damit. Die haben mir super geholfen, meine Familie, meine Freunde haben mir geholfen. Aber auch mal eine externe Unterstützung zu haben, war für mich in dem Moment gut. aber ich habe die nicht langfristig gebraucht.
Henriette Reker, wir haben es gehört, sie hat sich anders entschieden. Sie wollte keine professionelle Hilfe. Sie war sich sicher, dass sie den Anschlag und die Folgen alleine verarbeiten kann. Monatelang hatte sie einen schlimmen Traum. Wir haben es gehört, jemand zieht ihr eine Kapuze über und führt sie zu einer Hinrichtung. Doch auch dieser Traum brachte sie nicht dazu, sich in Behandlung zu begeben. Trauma-Expertin Ulrike Schultheiß hätte etwas anderes empfohlen. Ja, man kann auch ohne Hilfe klarkommen. Besser sei es jedoch, auf Nummer sicher zu gehen.
Also man kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, jemand, der jetzt eben keine psychotraumatologische Hilfe in Anspruch genommen hat, der hat auf jeden Fall was falsch gemacht. Das kann man auf keinen Fall sagen. Es gibt eben tatsächlich Menschen, die sich selber auch gut genug kennen und wissen, was sie jetzt brauchen, was ihnen hilft. Und wenn sie dann eben diesen Weg gehen, damit dann auch wirklich gut zurechtkommen. Und es ist auch so, wenn Menschen nach so einem Ereignis früh kommen und unsere Unterstützung suchen, dann ist es oft auch so, dass wir nach 2 bis 3 Terminen auch sagen, okay, wir glauben, das ist auf einem guten Weg und das braucht jetzt gar keine längerfristige Unterstützung. Also insofern ist das individuell sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich die, für die ist es der beste Weg, weiterzumachen und sich davon gar nicht so sehr, so viel Einfluss sozusagen die Situation nehmen zu lassen auf ihr Leben, sondern zu gucken, ich möchte zurück in meinen Alltag und mein Leben und kriege das auch hin. Und dann gibt es aber die, bei denen kann das durchaus eben auch eine Flucht sein und die lenken sich ab dann eben mit viel Arbeit und oder anderen Aktivitäten und es wird zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal vielleicht auffällig oder sie bemerken Dinge dann bei sich, dass sie sagen, Mensch, wenn ich genau hingucke, seit dem Ereignis hat sich dieses oder jenes verändert. Und dann kann es immer noch hilfreich sein, dann eben nochmal gucken zu gehen. Aber man kann nicht generell sagen, wenn jemand dann gar keine Hilfe in Anspruch nimmt, dann ist das auf jeden Fall Verdrängung. Sondern nein, es gibt auch Menschen, die das wirklich auch gut können und die dann auch so wieder gut auf ihren Weg kommen.
Geht der oder diejenige, die sich keine Hilfe holen, ein Risiko ein? Schultheiß empfiehlt allen Opfern von Gewalt, sich helfen zu lassen.
Also ich sag mal so, die aktuelle Studienlage zeigt schon, dass es sinnvoll ist, zumindest einmal sich eben bei jemandem, der sich in dem Bereich in der Psychotraumatologie auskennt, vorzustellen, um gemeinsam eben sich anzugucken, wie sind Risikofaktoren vielleicht, durch das Ereignis, durch das, was der Mensch mit sich bringt. Was würden wir so aus Fachsicht erwarten? Wie entwickelt sich die Situation? Denn es ist schon so, wenn Menschen zu mir kommen nach einem traumatischen Ereignis, dann sage ich denen eigentlich immer, es geht nicht darum, dass sie jetzt auch noch psychisch krank sind, sondern das, was sie jetzt vielleicht bei sich selbst beobachten, das ist eine völlig normale Reaktion ihres Gehirns. Und es kann gut sein, dass es auch ohne weitere Intervention von alleine wieder weggeht. Aber es ist gut, es im Blick zu behalten und darauf zu achten, dass es nicht chronifiziert. Und den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, wo es vielleicht eben durchaus sinnvoll ist, zu sagen, da würden wir jetzt spezifische Interventionen machen, da wäre jetzt tatsächlich eine therapeutische Unterstützung sinnvoll, um einfach das wirklich früh mitzubekommen und einer Chronifizierung rechtzeitig entgegenwirken zu können. Dafür kann es sinnvoll sein.
Es sei schwierig, allgemeine Ratschläge zu geben. Der Weg zur Beschwerdefreiheit kann bei jedem anders aussehen, sagt die Expertin aus der Klinik des Landschaftsverbandes. Das gelte auch für das, was wahrscheinlich jeder Laie als richtig empfinden würde. Man muss über alles sehr ausführlich und intensiv reden. Nein, sagt Ulrike Schultheiß, auch das sei bei jedem Menschen anders.
Es gibt Menschen, für die ist das durchaus hilfreich, aber häufig ist es eben auch so, dass durch das viele darüber reden, man ja immer wieder die Bilder auch aufruft und immer wieder ein Stück weit reingeht in die Situation. Und häufig ist es so, dass es gerade am Anfang schon auch wichtig ist, das Gehirn ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen. Und was nicht heißt, ich darf nicht darüber sprechen, aber es eher nicht ratsam ist, möglichst viel darüber zu sprechen, sondern eher da eben einen guten Weg zu finden und sich eher mit mehr Aktivitäten zu beschäftigen oder eben sich auch mit Menschen zu umgeben, die mir erst einmal wieder mein Gefühl von Sicherheit und Selbstwirksamkeit wieder zurückgeben. Denn das ist ja so ein ganz wichtiger Faktor, der die Situation zu einer traumatisierenden macht, dieses Gefühl des Kontrollverlustes und der Ohnmacht. Und da möglichst dem wieder entgegenzuwirken und mich wieder als selbstwirksam zu erleben, das ist oft ein ganz wichtiger Punkt dabei.
Wenn nach 3 Monaten weiter Symptome da sind, sprechen die Experten und Expertinnen von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Auch die sei gut zu behandeln, sagt Schultheiß, also keine Angst vom Therapeuten. Oberbürgermeisterin Henriette Reke hat es ohne Profis geschafft, ihren Hinrichtungstraum zu überwinden. Sie hat sich nach ihrem Amtsantritt in die Arbeit gestürzt. Und wir können davon ausgehen, dass eine Oberbürgermeisterin viel davon hat. Hinzu kommt eine Unmenge an Terminen, auch am Abend und am Wochenende. Da kann man annehmen, dass dies beim Vergessen geholfen hat. Die spannende Frage ist, kann sich das später rächen? Kann etwas, das man erfolgreich verdrängt hat, Jahre später wiederkommen? Dann, wenn die Arbeit und die Ablenkung weniger werden? Viele Kinder von Menschen, die den Krieg erlebt haben, können von so etwas berichten. Ulrike Schultheiß beschreibt einen weiteren Faktor.
Wenn ich in eine Situation komme, die durch irgendetwas daran erinnert und es sich wieder ein bisschen ähnlich anfühlt, dann kann es sehr gut sein, dass es eben dann auch nochmal wieder wirklich ganz auftaucht. Oder ich in eine andere traumatisierende Situation gerate, dann kann auch das alte Ereignis plötzlich wieder auftauchen. Wenn jetzt zum Beispiel, das sehen wir, es gibt ja bestimmte Berufsgruppen, die häufiger, ich sage jetzt mal die Bankangestellte, wenn die das erste Mal Opfer eines Banküberfalls wird, dann ist es oft so, dass das wirklich vollständig ausheilt. Sollte es aber erneut zu einem Überfall kommen, dann wird es schon schwieriger, weil natürlich dieses, wir müssen ja ein inneres Sicherheitsgefühl wiederherstellen in der Therapie. Und wenn mein Gehirn, wenn Sie so wollen, mehrfach die Erfahrung gemacht hat, ich kann aber in dieser Situation in eine solche bedrohliche Situation kommen, dann wird es zunehmend schwieriger, es davon zu überzeugen, dass es aber eigentlich in Sicherheit ist. Also das heißt, wenn ähnliche Ereignisse auch mit einem Abstand von Jahren, das ist durchaus möglich, wiederholt auftreten, dann wird es schwierig. Auch wenn es beim ersten Mal eben ausgeheilt gewesen ist.
Die Ausführungen der Chefärztin in der LVR-Klinik deuten auch an, warum der Retter Martin Bachmann so leidet. Wenn sich Dinge und Anlässe wiederholen, die ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber anderen immer wieder bestätigen, wirkt das verstärkend. Es ist normal, dass man seinen Mitmenschen nach einer Gewalttat zunächst misstrauisch begegnet. Wichtig ist, dass dann neues Vertrauen entsteht, doch das ist eben nicht selbstverständlich.
Natürlich ist nach einem solchen Angriff, nach einem solchen traumatisierenden Ereignis unser Gehirn in einer erhöhten Alarmbereitschaft. Und wir vermuten vielleicht Angriffe oder befürchten, dass Menschen uns wieder irgendwas wollen, in einem ganz anderen Ausmaß, häufig insbesondere die erste Zeit nach einer solchen Tat, weil wir es ja vorher den Menschen, die wir da gesehen und getroffen haben, auch nicht zugetraut hätten. Und dass man dann misstrauischer ist und genauer hinschaut und vielleicht mehr Menschen jetzt plötzlich so etwas zutraut, als man das vorher getan hat, das finden wir schon relativ häufig. Es ist dann wichtig, eben immer wieder die Erfahrung zu machen, dass natürlich nicht jeder, der mir jetzt irgendwo begegnet oder der hinter mir an der Ampel steht, ein potenzieller Täter ist. Aber die Erfahrung muss ich erstmal machen. Da muss ich quasi unser Alarmsystem im Gehirn erst einmal wieder über die Erfahrung beruhigen, um dieses Misstrauen wieder ein gutes Stück aufgeben zu können. Es kann sein, dass wir wenn wir so etwas erlebt haben, immer vorsichtiger bleiben werden und durchaus auch misstrauischer. Das ist ein Schutzmechanismus, der natürlich abhängt von unseren Erfahrungen, die wir so gemacht haben im Leben. Und eine solche Erfahrung kann man ja nicht auslöschen. Wir können ja die Zeit nicht umdrehen. Und insofern ist es schon möglich, dass eine höhere Vorsicht übrig bleibt. Unser Gehirn lernt aus solchen Situationen. Und solange es jetzt nicht so ist, dass jemand eben sich völlig von den Menschen zurückzieht und niemandem mehr traut, sondern vielleicht ein gewisses Restmaß an Misstrauen übrig bleibt, das kann durchaus auch dann sein, wenn es gut verarbeitet ist. Ja, es kommt auf das Ausmaß an.
Wenn man in dieser sensiblen Gemengelage Post aus dem Gefängnis bekommt, ist das nicht ohne Brisanz. Das kann man sich leicht vorstellen. Zumal man spätestens in dem Moment anfängt zu rechnen. Der Verdacht liegt ja nahe, wenn sich ein Täter bei seinem Opfer meldet, könnte dies der Versuch sein, etwas für eine frühere Haftentlassung tun zu wollen. Wir erinnern uns, das Gericht hat Frank S. nicht zur lebenslangen Haft verurteilt. Er hat eine Zeitstrafe bekommen, 14 Jahre. Und das bedeutet, dass die sogenannte Zweidrittelregel greifen wird. Das heißt, dass sich Anfang 2025 die Frage stellt, ob Frank S. freikommt. Dazu müsste er allerlei Voraussetzungen erfüllen. Eine davon ist, dass er glaubhaft machen kann, dass er sich mit der Tat ernsthaft auseinandergesetzt hat und seine Schuld annimmt. Ein Treffen mit dem Opfer kann dazugehören. Wir haben nicht nur Henriette Reker danach gefragt, ob sie sich mit ihrem Attentäter treffen würde. Ihre Antwort haben wir gehört. Ihr Referent Pascal Siemens kann sich im Gegensatz zu seiner Chefin ein Treffen gut vorstellen. Bei ihm, wie auch bei der CDU-Politikerin Marliese Bärtmann, schwingt bei dem Vorhaben viel Idealismus mit. Auch bei Taten wie diesen möchten sie die Hoffnung auf Besserung nicht aufgeben.
Egal, was einer gemacht hat, ich wüsste also in meinem Leben bis jetzt, kann ich irgendwann verzeihen und muss auf jemanden zugehen. Und muss in entspannter Situation mit dem reden, auch über die Angelegenheit.
Marliese Bärtmann war eine taffe Hauptschullehrerin, die auf dem Schulhof und im Klassenzimmer manchen Konflikt ausgehalten und beendet hat. Sie kennt viele Fälle, die andere als hoffnungslos beschreiben würden. Mit einigen Schülern sei sie in einem, wie gesagt, permanenten Clinch gewesen. Auch gefährliche Waffen hat sie immer wieder mal einkassiert. Diese Auseinandersetzungen hätten sich in der Regel gelohnt, sagt sie. Das ist ihre Erfahrung aus dem Schuldienst, ihre Sicht auf jemanden, der auf dem falschen Weg ist. Würde so ein Treffen mit dem Mann, der sie schwer verletzt hat, auch ihr etwas bringen?
Mir bringt das nichts. Aber ich bin immer beseelt von dem Gedanken, eigentlich, selbst wenn das manchmal ein bisschen wie so Hybris ist, ich bin immer beseelt von dem Gedanken, dass man was verändern muss. Verpflichtet ist, zu verändern. Und gerade wenn man sich sehr stark fühlt. Und deswegen werde ich das jetzt wieder neu durchdenken, ob ich den Typen besuche.
Marliese Bärtmann ist sich recht sicher, Henriette Reker ist es nicht. Die Ausgangslage ist kompliziert, die Resozialisierung ist eine Aufgabe des Strafvollzugs, aber auch der Opferschutz ist so eine Aufgabe. Das war nicht immer so, früher war ein Gefängnis für die Opfer gar nicht zuständig. Und auch seitdem das anders ist, ein Gefängnis auch die Belange von Opfern beachten muss, ist nicht immer klar, was das denn in der Praxis bedeutet. Die Chefin der Kölner Justizvollzugsanstalt, Angela Wotzlaff, spricht von einer Gratwanderung, wenn es um die Abwägung von unterschiedlichen Interessen geht. Geregelt ist das Ganze im Strafvollzugsgesetz des Landes. Eine JVA soll sich beim Vollzug einer Freiheitsstrafe auch um eine opferbezogene Gestaltung kümmern. Die Vermittlung und Organisation eines Treffens zwischen Tätern und Opfern gehört durchaus zu den Aufgaben einer Justizvollzugsanstalt. Sie hat die Aufgabe, den Kontaktwunsch weiterzugeben. Die JVA kann auch selbst so eine Begegnung anregen. Die praktische Umsetzung ist nicht einheitlich geregelt. Es hängt also alles auch ein bisschen von jedem einzelnen Gefängnis und seiner Leitung ab. Von der Kölner JVA ist zu hören, dass man solchen Täter-Opfer-Treffen eher zurückhaltend gegenübersteht. Aber nicht, weil man sie für nicht sinnvoll hält, sondern weil man dafür geschultes Personal braucht, das so etwas begleitet. Und davon habe man in Köln zu wenig, sagt Anstaltsleiterin Angela Wotzlaff. Sie sagt auch, dass die Opfer in der Regel gar kein Treffen wollen. Frank S. sitzt nicht in Köln ein, seine JVA macht es anders. Und so wurde an Kölns Oberbürgermeisterin der Wunsch nach einem Treffen herangetragen. Auch mit uns wollte der Täter sprechen. Zumindest hat er eine erste Anfrage des Kölner Stadtanzeiger über die Gefängnisleitung positiv beantwortet. Dazu mehr in der nächsten Folge, wenn wir uns noch einmal mit dem Täter und dem möglicherweise typischen Täterprofil bei so einem rechtsradikalen Anschlag befassen. Dieser Kontakt zur Außenwelt, zu den Opfern, möglicherweise auch zu den Medien, darf nicht vom Wunsch motiviert sein, früher freizukommen. So wollen es die gesetzlichen Vorgaben. Aber das ist natürlich nur Theorie, denn so eine Kontaktaufnahme und ein Treffen mit einem Opfer lässt sich natürlich auch als Ausdruck dafür interpretieren, dass sich ein Täter mit seiner Tat beschäftigt und für sie Verantwortung übernimmt. Insofern hat das Ganze schon Auswirkungen, wenn es darum geht zu prüfen, ob jemand früher aus dem Gefängnis entlassen werden darf. Das alleine reicht natürlich nicht, dazu kommen Einschätzungen von Experten und es muss auch beurteilt werden, ob von dem Täter weiterhin eine Gefahr ausgeht. Der Täter muss für so eine Prüfung übrigens keinen Antrag stellen. Die Freilassung nach 2/3 der Strafe wird von Amts wegen geprüft. Das heißt, das zuständige Landgericht bzw. die zuständige Strafvollzugskammer fordert vom Gefängnis, seinem Sozialdienst und seiner Leitung eine Beurteilung des Gefangenen. Und da macht sich natürlich eine Begegnung mit dem Opfer gut, wenn nicht Zweifel an der Ernsthaftigkeit bestehen. Die Täter-Opfer-Begegnung als Beitrag zur Resozialisierung eines Straftäters, ist das eine gute Idee? Und was würde man selber tun, wenn man Opfer einer Straftat geworden ist? Keine leichte Frage. Wir haben sie in unserer Podcast-Reihe schon vorgestellt. Barbara Havlitzer war nicht nur Richterin im Prozess gegen den Ricke-Attentäter. Sie ist von der Landesregierung zwischenzeitlich zur Opferschutzbeauftragten ernannt worden. Und bei unserem Gespräch in den Katakomben des Oberlandesgerichts am Reichensberger Platz haben wir natürlich auch über diese Frage gesprochen. Macht so ein Treffen zwischen Täter und Opfer Sinn? Gibt es einen Punkt, wo sich beide treffen sollten?
Das mit dem sollte, da stelle ich mal in Frage. Kann, würde ich sagen. Und muss das sein? Nein, muss es nicht, denn es müssen beide wollen. Sonst macht es ja keinen Sinn. Es gibt das Instrument des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs. Ich meine, ausgleichen kann man bei so einer Tat sowieso nichts, aber so heißt es nun mal. Und das bedeutet, dass vielleicht in bestimmten Konstellationen es für beide gut sein kann. Es gibt auch Opfer, die wollen das gerne, nach dem Motto, ich will verstehen, warum der so gehandelt hat. Durchaus auch bereit sind, sich mit dem Täter mit einem gewissen zeitlichen Abstand zusammenzusetzen und mit dem zu sprechen. Und umgekehrt gibt es auch Täter, die haben den Wunsch dann umgekehrt auch, weil sie ernsthaft bereuen und sagen, was habe ich da angerichtet, oder sich auch erklären möchten, wie sie dazu gekommen sind.
Entscheidend sei letztlich immer der konkrete Fall, die jeweilige Konstellation, so Havlitzer.
Das müssen beide wollen und dem müssen auch beide offen gegenüberstehen. Wie das in diesem Fall von Seiten des Täters gemeint ist, vermag ich nicht einzuschätzen. Ich kannte ihn damals, das ist jetzt einige Jahre her, wie er sich entwickelt hat. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, auch das Opfer, in diesem Fall die Oberbürgermeisterin, müsste sagen, es ist mir ein Bedürfnis, mit dem Täter zu sprechen. Deswegen, also dieses Instrument gibt es. Aber es macht nur in bestimmten Fällen auch Sinn.
Als ehemalige Richterin im Prozess gegen den Attentäter vom Braunsfelder Wochenmarkt darf sich Barbara Havlitzer nur sehr zurückhaltend zum Prozess und vor allem zur Urteilsfindung äußern. Aus dem Halbsatz zum Täter mag man heraushören, dass sie sehr skeptisch ist, was das Bemühen des Attentäters angeht, sich der Tat, seiner Schuld und seinen Opfern zu stellen. Er müsste sich sehr geändert haben, sagt Havlitzer. Ohne eine gute psychologische Betreuung ist kaum vorstellbar, dass Frank S. aus seiner Gedankenwelt herausfindet, in der er sich befand. Havlitzer ist nicht nur Opferschutzbeauftragte und ehemalige Richterin, sie war auch Ministerin. Im November 2017 wurde sie für die CDU in Niedersachsen Justizministerin in der Großen Koalition unter dem SPD-Ministerpräsidenten Stefan Weil. 5 Jahre war sie Regierungsmitglied. Insofern ist sie auch die richtige Ansprechpartnerin, wenn es um die Frage geht, ob denn für eine Repräsentantin des Staates andere Regeln gelten sollten als für eine Privatperson. Konkret stellt sich die Frage nach so einem Treffen für die Oberbürgermeisterin der Stadt Köln anders als für die Privatperson Henriette Reker. Hat eine Oberbürgermeisterin eine Verpflichtung, die ein anderes Opfer einer Gewalttat nicht hat? Die Erfahrungen von Barbara Havlitzer in völlig verschiedenen Funktionen führen auch zu unterschiedlichen Sichtweisen. Bei der Antwort auf diese Frage ist sie aber ganz klar an der Seite des Opfers.
Raten kann man da sowieso nicht, außer vielleicht den Rat zu geben, machen Sie nur das, von dem Sie sagen, das tut mir gut. Sie war selber schwerst betroffen und in einer solchen Situation kann man von niemandem erwarten, dass er plötzlich da um der Symbolik willen gegen einen inneren Widerstand sagt, ich mache das trotzdem. Also ich glaube, das erwartet auch niemand. Aber Sie haben natürlich recht, Menschen, die dann so in der Öffentlichkeit stehen, die haben es schwerer, einfach zu sagen, ich will das nicht oder gar zu sagen, ich kann das nicht, als ein Privatmensch, bei dem das vielleicht das nächste Umfeld erfährt, aber sonst niemand. So. Aber meine Haltung an dieser Stelle ist, wenn man das ablehnt und das versteht jemand nicht, dann kann ich demjenigen, der es nicht versteht, nicht weiterhelfen. Aber ich finde, das muss jeder so von seinem Gefühl und wie es ihm damit geht. Also das Opfer muss ja in erster Linie sehen, und das sage ich jetzt ganz klar als Opferschutzbeauftragte, dass es ihm nach einer solchen Tat so gut wie möglich geht und das auch so bleibt.
Ich habe die Frage auch unserem Polizeireporter Tim Stienauer gestellt, der bei seiner Arbeit für den Kölner Stadtanzeiger immer auch mit Opfern und ihren Angehörigen gesprochen hat.
Also ich denke, kein Opfer muss oder sollte sich mit dem Täter treffen, wenn es das nicht selbst wünscht oder wenn es sich davon etwas Konkretes verspricht. Also vielleicht hilft es dem einen oder anderen, mit der Tat besser für sich abschließen zu können. Ich würde auch sagen, für eine Oberbürgermeisterin gilt dasselbe. Natürlich war Henriette Reker nicht als Privatperson Henriette Reker das Ziel dieses Attentats, sondern sozusagen als politische Symbolfigur. Aber sie als Privatperson muss auch mit den Folgen dieser Tat klarkommen. Das nimmt ihr ja auch niemand ab. Und deshalb muss sie das ganz für sich alleine entscheiden, ob sie ihn trifft oder nicht.
Auch das ein klares Votum. Wir werden sehen, wie sich Henriette Reker entscheiden wird. Was denken Sie? Wie würden Sie entscheiden? Was würde man selber tun? Ohne selbst Opfer geworden zu sein, ist es fast anmaßend, dies zu beantworten. Aber die Frage, ob man jemand dazu raten würde, ob man es von Politikern und Politikerinnen oder anderen, die für Staat und Gesellschaft stehen, erwartet, die kann man sich natürlich selbstkritisch stellen. Dass der Opferschutz heute eine größere Bedeutung hat als früher, wird wohl jeder und jede richtig finden, und dass man Täter auf andere Wege führen sollte, ist sicher auch unbestritten. Darüber, ob ein Gefängnis eine aktive Rolle bei der Vermittlung solcher Kontakte übernehmen sollte, lässt sich allerdings streiten, finde ich. Erst recht, wenn man bedenkt, was die Kölner JVA sagt. Ohne psychologisch geschultes Personal, das sowohl den Täter wie auch die Opfer begleiten kann, geht sowas nicht. Durch so eine Kontaktaufnahme über eine staatliche Stelle entsteht Druck bei den Opfern, von denen die Verantwortlichen in der Regel ja nicht wissen können, wie es ihnen Jahre nach einer Gewalterfahrung geht. Damit endet die 4. Folge unserer Podcast-Reihe Das Attentat am Blumenstand, der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Mitgearbeitet hat meine Kollegin Laura Ostender. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut und bleiben Sie wachsam. Aber bitte auch gelassen.
Attentat am Blumenstand. Der Angriff auf Kölns Oberbürgermeisterin und die Gefährdung der Demokratie. Ein Podcast des Kölner Stadtanzeiger in 7 Folgen.